Hekigan Rokko Nummer 25, der Meister von Rengehos starb. Der Meister der Rengeho-Hütte hob seinen Stab und sagte zu seinen Jüngern: Wenn in früheren Zeiten ein Mann das Stadium der Erleuchtung erlangt hatte, warum blieb er dann nicht dort? Keiner antwortete und er antwortete für sie: Weil es fürs Leben nichts nützt. Und wieder fragte er: Was macht ihr im Grunde damit? Und wieder antwortete er statt ihrer: Niemanden beachtend wirft er seinen Stab über seine Schulter, geht geradeaus und begibt sich weit in die Tiefen der 100.000 Berge. Setschos Gedicht. Seine Augen füllen sich mit Sand, seine Ohren mit Lehm. Selbst zwischen den 1.000 Bergen verweilt er nicht. Fallende Blüten, fließende Bäche, er hinterlässt keine Spur. Öffne deine Augen weit und du wirst dich wundern, wohin er gegangen ist. Setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt. Der Meister der Rengeo-Hütte hob seinen Stab und sagte zu seinen Jüngern: Wenn in den früheren Zeiten ein Mann das Stadium der Erleuchtung erlangt hatte, warum blieb er dann nicht dort? Keiner antwortete und er antwortete für sie: Weil es fürs Leben nichts nützt. Wenn in früheren Zeiten ein Mann das Stadium der Erleuchtung erlangt hatte. Hier steht Mann, aber das ist natürlich in Wahrheit geschlechtsneutral, ist einfach nur der Tradition geschuldet, dass zu der Zeit mehr Männer als Frauen Buddhismus praktiziert haben, Zen praktiziert haben in China. Warum blieb er dann nicht da, wenn er die Erleuchtung erreicht hatte? Dazu kann ich eigentlich gar nichts sagen. Keine Ahnung, was Erleuchtung ist. Aber was dahinter steckt, hinter dieser Geschichte, ist ein Paradoxon für Leute von außen, die davon hören, sich Geschichten erzählen über Leute, die irgendeine Art von verwandelnder Erfahrung gemacht haben, irgendeine Befreiung erreicht haben und sich eigentlich alle diese Frage stellen: Warum bleiben die Leute nicht da? Wenn man sich die Heiligkeitsvorstellung im Hinayana und im Mahayana anguckt, dann ist genau das der Unterschied. Die Vorstellung, das ist eine Vorstellung, von einem Ahab, das heißt jemand, der das Maximum an Erleuchtung erreicht hat, an Befreiung erreicht hat, was im Hinayana möglich ist, wenn man nicht selbst zufällig ein Buddha ist. Wer das erreicht hat, ist ein Ahad und von dem wird angenommen, dass der irgendwann oben allein auf seinem Berg sitzt, weit entfernt von den Menschen und nichts mehr mit der Welt zu tun haben wird. Gar nichts. Der, so nimmt man an, hat eben diese befreiende Erfahrung gehabt und damit ist jetzt alles für ihn erledigt. Es gibt nichts mehr zu tun. Und weil es für ihn oder für sie nichts mehr zu tun hat, nimmt man an, bleibt er halt einfach da. Er hat ja für nichts mehr irgendeine Motivation. So die weit verbreitete Annahme. Und das ist nicht nur etwas, was sich im Hinayana gibt, diese Vorstellung, im Unterschied zum Mahayana, wo das Ideal eines Befreiten ein anderes ist. Jemand, der da so eine Befreiungserfahrung gemacht hat, zieht daraus eben nicht die Konsequenz, dass er an diesem Ort bleibt für sich, sondern stattdessen ist es für den Bodhisattva sehr wichtig, aktiv zu sein. Die gleiche Geschichte gibt es eigentlich auch schon darin, wie die Befreiung Shakyamuni Buddhas beschrieben wird. Der macht seinen spirituellen Weg durch, über Jahre kämpft er sich da durch, versucht es zuerst mit Askese, Selbstabtötung, Konzentrationsübungen und so weiter. Und irgendwann findet er seine eigene Methode und wir sehen Leute behaupten, wir hätten sie übernommen, andere buddhistische Schulen sehen das vielleicht anders, die dann erfolgreich ist und sitzt unter dem Bodhi-Baum und irgendwann trifft ihn dann der Strahl der Erleuchtung. Und dann wird auch im Pali-Kanon geschrieben, denkt er so für sich, das, was ich jetzt kapiert habe, kann ich niemand vermitteln. Es ist total sinnlos, damit irgendetwas zu machen. Ich werde diese Lehre, das, was ich für mich herausgefunden habe, nicht weitergeben. Es ist nicht vermittelbar. Es ist nutzlos, das zu versuchen. Und im Pali-Kanon wird dann beschrieben, dass irgendeine Gottheit auftaucht und vor ihm erscheint und ihn versucht davon abzubringen, von dieser Sichtweise. Bitte, bitte, es wird schon Leute geben, die das kapieren. Bleib nicht da stehen. Bitte verkünde deine Lehre den Menschen. Das gleiche Motiv taucht dann später nochmal etwas variiert auf, als es darum geht, dass der Buddha, das Shakyamuni, irgendwann sterben soll. Und der Versucher, der buddhistische Teufel Mara, versucht ihn halt loszuwerden. Mara ist der Buddha natürlich schon seit Jahren ein Ärgernis, weil die Leute, die sich dem Weg des Buddha zuwenden, eine Chance haben, sich seinen Versuchungen zu entziehen. Und deswegen will er ihn loswerden. Und in gleicher Weise, wie die Selbstzweifel des Buddha am Anfang selbst, ob das irgendetwas nützt, wenn er etwas lehrt, versucht er auf den Buddha einzureden, dass er ihm jetzt sagt, komm, lass es doch, für dich ist es doch erledigt. Dein Weg ist beendet, du kannst doch jetzt auch einfach das Dasein verlassen. Du wirst hier nicht mehr gebraucht. Die Geschichte ist beendet. Und Der Buddha lehnt das zu diesem Zeitpunkt ab. Später geht er auf dieses Angebot ein. Der Unterschied ist einfach, er sagt, es gibt noch etwas, was zu unterweisen ist. Meine Gemeinschaft ist noch nicht gefestigt. Meine Schüler sind noch nicht ausreichend unterwiesen. Werden jetzt noch nicht gehen. Also das gleiche Motiv. Immer wieder die Frage, wenn jemand so eine Erfahrung gemacht hat, eine Erfahrung, die vollkommene Befreiung bedeutet, warum reicht das nicht? Warum verschwindet so eine Person, oder vielleicht buddhistisch gesagt inzwischen Nicht-Person, nicht einfach vollkommen aus der Welt? Wieso bleiben sie nicht da in diesem Zustand? Warum bleibt der Arhat nicht auf seinem Berg? Wie kommt das? Dahinter steckt die Überlegung oder die Vorstellung, die wir von Befreiung haben. Worin sie eigentlich besteht. Die Vorstellung besteht eigentlich darin, dass, Michael sagte immer, ein Wunder geschieht. Lang genug übe, zing so zing, dann geschieht ein Wunder. Und wenn das Wunder geschehen ist, sind alle Probleme weg. Alles ist erledigt. Alles ist fertig. Friede, Freude, Eierkuchen, und es gibt wirklich keinen Grund mehr, sich um irgendetwas zu bemühen. Und so stellen wir uns eigentlich meistens Befreiung vor. Ich zumindest habe mir das lange Zeit so vorgestellt. Und Raphael hat mal dazu gesagt, ganz am Anfang, wenn Befreiung das wäre, was du dir darunter vorstellst, wäre diese Welt ein Irrenhaus. Und das ist auch, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, natürlich der Fall. Also wenn Befreiung wirklich so funktionieren würde, wie ich mir das damals gedacht habe, irgendwann sagt es zing, meine Probleme sind weg und ich muss mich um nichts mehr kümmern, weil es gibt ja nichts mehr, um das man sich kümmern muss. Und das würde dann allen passieren. Idealerweise sollte das ja allen passieren. Wir geloben, alle Wesen zu retten. Also wünschen wir, dass es allen Wesen genauso geht. Und das würde möglicherweise auch noch gleichzeitig geschehen. Dann würde innerhalb von 3 Tagen die Wasserversorgung bei uns zusammenbrechen. Es wird keinen Strom mehr geben. Und nach 2 Monaten würde der Gammel auf den Straßen anfangen zu stinken, wahrscheinlich schon nach 2 Wochen. Und früher oder später würden wir verhungern oder von Krankheiten hinweggerafft, weil es ja nichts mehr zu tun gibt. Keiner antwortete, und er antwortete für sie, weil es fürs Leben nichts nützt. Die Vorstellung, also diese Vorstellung von Befreiung, ich habe irgendwann einen Punkt erreicht und daran muss ich nichts mehr tun. Dann kann ich eigentlich alles so schleifen lassen, wie es ist. Ich habe mein Schäfchen ins Trockene gebracht, mein Erleuchtungsschäfchen. Diese Vorstellung ist fürs Leben nicht nützlich. Ich kann es im Leben nicht verwenden. Und ein bisschen hängt in dieser Vorstellung von dieser Befreiung auch immer mit drin. Deswegen spricht man auch vom großen Tod. Dann bin ich ja eigentlich schon gestorben. Dann ist mein Leben vorbei. Deswegen macht sich auch nie jemand Gedanken darüber, egal wie scharf er oder sie auf Erleuchtung ist, was man denn hinterher damit macht. Song San, in einer der Geschichten, gibt es einen Dialog, wo eine Schülerin zu ihm kommt und er spricht mit ihr kurz über ihre Absichten. Und er fragt sie, warum sie jetzt eigentlich in diesen Tempel gekommen ist, warum sie mit ihm üben will. Und sie sagt, weil sie die vollkommene Erleuchtung erreichen möchte. Und er fragt, was machst du damit, wenn du die hast? Sie da. Weiß nicht. Und letztendlich ist es so, wenn ich so ein Bild von Befreiung habe, dann kann ich beim besten Willen nicht sagen, was danach denn noch passieren soll. Weil dann ist doch die ganze Geschichte erledigt, wenn ich das erreicht habe, wenn ich in so einem Modell lebe. Aber wenn mein Leben tatsächlich danach noch weitergeht, egal welche Erfahrung ich gemacht habe, dann stelle ich fest, dass das vielleicht ganz toll war, aber das ist meine Miete nicht bezahlt. Dass niemand den Müll von der Straße holt, wenn ich ihn da hinstelle. Und dass mein Leben, mein physikalisches Leben, mein biologisches Leben, was weitergeht, von dieser Erfahrung gar nicht automatisch geregelt wird. Die Vorstellung ist immer, wenn ich diesen Punkt erreicht habe, dann ist alles gut. Dann kann nichts mehr schiefgehen, dann muss ich mich um nichts mehr kümmern. Gar nichts. Alles gut. Prima, prima. Aber stell dir vor, du bist erleuchtet. Ist erleuchtet, du hast Kinder. Was machst du denn mit deinen Kindern? Vereinfacht gesagt ist die hier zugrunde liegende Vorstellung von Befreiung, das ist dann ja egal. Das regelt sich dann irgendwie. Oder die werden sich schon um sich selbst kümmern. Dann hat man eine große Chance, arme Hippie-Kinder zu züchten, die es in ihrem Leben wahrscheinlich ziemlich schwer haben werden, weil ihnen jeder Weg in Richtung Spiritualität dadurch vergällt werden sein könnte, dass ihre Eltern auf einmal so eine komische Erfahrung gehabt hatten und sich seitdem ziemlich schräg verhalten haben und überhaupt nicht mehr hilfreich waren. Weil es fürs Leben nichts nützt. Also egal, welche Erfahrung du machst, egal wie schön sie ist, und es gibt ganz viele schöne Erfahrungen, die meisten dieser Erfahrungen können so in unserem täglichen Leben nicht verwendet werden. Also, ein schönes Beispiel ist, Sekida beschreibt das, wenn man auf einem Session lange Mu übt, dann sagt er, dann sollte man aufpassen, hinterher Auto zu fahren. Weil Mu üben eine Übung ist, eins zu werden mit allem. Und wenn man das lang genug macht, bekommt man ein Gefühl dafür, egal, wie tief diese Erfahrung jetzt ist, dass man sich nicht mehr getrennt fühlt. Wenn man im Straßenverkehr unterwegs ist, ist es total wichtig, sich getrennt zu fühlen von entgegenkommenden Autos. Wenn man das nicht hat, gibt es mindestens einen Blechschaden, oder Schlimmeres. Das heißt, diese Erfahrung, die ich gemacht habe, kann ich nicht so eins zu eins ins Leben mitnehmen. Beziehungsweise, wenn ich leben will, dann kann ich bei dieser Erfahrung nicht so bleiben. Das ist ein Problem mit dieser Sichtweise von Befreiung. Und ein vielleicht noch viel schlimmeres ist, dass es eine statische Vorstellung ist. Das heißt, das zugrunde liegende Modell ist, ich erreiche einen Zustand an irgendeinem Zeitpunkt meiner Übung und dieser Zustand ist dann stabil. Deswegen benutzt man auch gerne dieses Bild eines Ortes. Ich gehe hier auf meine Bergspitze und da bleibe ich. Auf der Bergspitze ist es gut. Das ist der Ort der Befreiung. Und Befreiung und Bergspitze gehören immer zusammen. Ein spiritueller Ort trifft einen geografischen Ort. Da auf diesem Bergspitze, auf dieser Bergspitze ist Befreiung. Heißt umgekehrt, wenn ich diese Bergspitze wieder verlasse, dann war es das mit meiner Befreiung. Also muss ich unbedingt auf dieser Bergspitze bleiben. Also ein sehr statisches Bild. Befreiung hat eine feste Form, ein festes Äußeres, einen festen Ort. Und das ist eben diese Bergspitze. Und das bedeutet letztendlich auch, egal was ich erlebt habe, eine neue Anhaftung zu machen. Der Buddha hat gesagt, alle Dinge sind vergänglich, alle Dinge sind nicht ich, alle Dinge sind leidhaft, alle Phänomene. Und auch Erfahrungen, egal welcher Art, auch Erfahrungen haben alle diese Eigenschaft. Das heißt, wenn ich eine Erfahrung, egal wie tief sie ist, andere Eigenschaften zuschreibe, zum Beispiel, dass die Erfahrung ich ist. Ich bedeutet, dass sie mir dauerhaft gehört. Dass sie unveränderlich ist und vergänglich ist. Das heißt, dass sie immer gleich bleibt, eingefroren quasi. Und dass diese Erfahrung leidfrei ist. Das heißt, dass sie auch in Zukunft nicht die Basis für irgendeine Form von Leiden ist, dann irre ich mich einfach. Dann mache ich mir etwas vor. Weil verschiedene Erfahrungen uns verschieden tiefe Eindrücke von Lebendigkeit und Intensität vermitteln können, übersehen wir das manchmal. Das fängt schon mit kleinen Erfahrungen auf Sessions an. Also wenn man dann mal eine Runde oder vielleicht ein paar Augenblicke tiefes Samadhi erlebt, was etwas ganz anderes ist als eine Erleuchtungserfahrung, aber sich vielleicht ein bisschen so ähnlich anfühlt, wer das schon mal erlebt hat, der weiß, dass das ein sehr intensives Erfahren ist, dass es ein sehr angenehmes Erfahren ist und dass man in diesem Moment das Gefühl hat, ja, das ist es, darum geht's. Und wenn man noch weiß, wie man in die Situation reingekommen ist, dann versucht man das zu reproduzieren. und zu wiederholen, in der Hoffnung, dass man sich diese Erfahrung, die man da gemacht hat, dass man die beliebig wieder abrufen kann. Das heißt, man versucht sich eine Technik zuzulegen, um das immer wieder hinkriegen zu können. Und glaubt, das ist der Weg zur Befreiung. In Wirklichkeit bedeutet es nur, dass man statt seiner materiellen Anhaftung sich jetzt eine geistig-spirituelle Anhaftung genommen hat, die einen eben ein bisschen über andere Menschen erhebt, weil andere Leute sich ja so primitive Sachen wünschen wie ein neues Auto, während ich ja um Befreiung kümmere. Aber letztendlich ist diese Erfahrung und die Erinnerung an die Erfahrung auch nur ein Objekt, gehört zur phänomenalen Welt. Und wenn ich diese Beziehung dazu aufbaue, diese hier bin ich Subjekt und ich möchte dieses Objekt wieder haben, entstehen genau die gleichen Prozesse von Geburt, Alter, Krankheit, Tod, wie bei allen anderen Anhaftungen in meinem Leben. Wenn jemand so eine Erfahrung macht, so eine Erleuchtungserfahrung, wie gesagt, kann ich nur von außen sagen, ich habe Leute erlebt, denen das auch wohlhartig passiert ist. Und war natürlich neidisch. Aber was ich auch erleben konnte, ist, die wollten das unbedingt wieder haben, diese Erfahrung. Unbedingt. Unbedingt. Ich will da wieder hin. Weil diese Erfahrung, die vielleicht, keine Ahnung, 5 Minuten oder so gedauert hat, so, man könnte sagen, so ein starkes Suchtpotenzial hat, dass man da unbedingt wieder hin will. Aber sie bleibt eben auch nicht. Diese Erfahrung ist vergänglich. Also versucht man, irgendeine Übung zu machen, mit der man da wieder hinkommt. Das heißt, man versucht dann so ein Rohatsu nochmal zu kopieren. Hat man herausgefunden, oder ist das Ganze auch an Rohatsu passiert, was besonders streng war, dann ist es vollkommen klar, dass man diese Methodik kopiert. Also muss ich wieder so ein richtig strenges Session machen, für mich selbst, und dann wird das schon wieder kommen. Das Wesen so einer Erfahrung ist eigentlich, dass sie sich auf diese Art und Weise ganz bestimmt nicht einstellen wird. Je mehr du sie haben willst und je klarer das Bild davon ist, desto mehr hast du sie eingefroren und zu etwas gemacht, was du nicht erreichen kannst, was sich auf diese Art und Weise nicht einstellen wird. So eine Befreiungserfahrung kommt meistens normalerweise dadurch zustande, dass ich unter einem großen psychischen Druck stehe und irgendetwas unbedingt haben will, was ich aber auch nicht loslassen kann. So wie das im Kommentar zu Mu beschrieben wird. Eine rotglühende Eisenkugel, die ich weder ausspucken noch runterschlucken kann, dass ich nicht loswerde. Ein riesiger Druck. Und dieser Druck verschwindet irgendwann. Das ist letztendlich das, was so eine Befreiungserfahrung ein bisschen ausmacht, dass dieser Druck weggeht. Aber wenn ich die ganze Zeit versuche, eine Erfahrung der Vergangenheit zu reproduzieren, irgendeinen Zustand, den ich irgendwann mal hatte, dann heißt es immer, dass ich in einer reinen Hier-Struktur unterwegs bin. Hier bin ich, das ist mein Ist-Zustand. Ich erinnere mich, das war damals, war das so und so und so sind wir da hingekommen und genau das muss ich jetzt nochmal reproduzieren. Da will ich wieder hin. Und allein diese Tatsache bewirkt schon, dass das nicht passieren wird. Sondern ich reproduziere eigentlich nur immer meine Erinnerungen. Das heißt, das Rad der Wiedergeburt läuft die ganze Zeit weiter, solange ich mich damit beschäftige. Das andere, was daran natürlich schade ist, also abgesehen davon, dass es nicht funktioniert, das andere, was daran schade ist, ist, dass ich mein Leben, was mir in jedem Moment die Möglichkeit bietet, freier zu werden, nicht nützen kann. Er sagt hier, weil es fürs Leben nichts nützt, ich würde sagen, weil ihr dann euer Leben nicht nutzen könnt. Einer vergangenen oder einer vorgestellten Erfahrung hinterher zu jagen, bedeutet letztendlich immer nicht da sein. Bedeutet immer woanders sein. Immer unterwegs sein, immer auf der Suche, nie zufrieden und eigentlich per Definition außerstande, jemals so etwas wie Frieden zu finden. Die Vorstellung, dass es so etwas gäbe, eine Erfahrung, die in irgendeinem statischen Punkt kulminiert, gipfelt und da ist dann Schluss, das ist einer der Hauptantriebe dafür, dass so etwas wie wirkliche Befreiung gar nicht eintritt. Befreiung, das ist eben der andere wichtige Punkt, wird, auch das gibt es schon im Pali-Kanon, auf zwei verschiedene Arten gesehen. Und oft wird es so dargestellt, als wäre Befreiung ein Punkt. Und der Buddha des Pali-Kanons vergleicht den Weg zur Befreiung mit dem Ufer eines Ozeans. Der sagt, es ist nicht so, dass es da irgendeinen steil abfallendes Ufer gibt. Du kommst hier über die Kante, zack, und es geht ab in die Tiefe. Sondern der Weg zur Befreiung ist so, wie die Wassertiefe an der Küste eines Ozeans geht nach und nach immer tiefer, ganz allmählich. In ausgeprägtester Form ist daraus der Gegensatz zwischen nördlicher und südlicher Schule des Zen entstanden und die Lehren von der plötzlichen und der allmählichen Erleuchtung. Alle heutigen Schulen berufen sich auf die überlebende Lehrmeinung von der plötzlichen Erleuchtung. Und die ursprüngliche Schule, die nördliche Schule, die davon ausgegangen ist, dass es so etwas wie allmähliche Erleuchtung gibt oder dass das der Weg ist, ist quasi ausgestorben. Offiziell, weil wir uns alle auf Huineng berufen und zu Huineng gehört die Lehre von der plötzlichen Erleuchtung. Guckt man sich aber tatsächlich an, wie im Zen praktiziert wird, dann ist das eben doch nicht so, dass es einmal diesen Punkt gibt und danach ist schwupps die große Befreiung da, sondern der Zen-Weg, alle Darstellungen, die es dazu gibt, zeigen einen allmählichen Prozess und sie zeigen, wenn man sich die Ochsenbilder anguckt, einen Prozess von 10 Jahren, wo man auf einen Berg hinaufgeht, auf den Berggipfel, der gleiche Berggipfel, den es in der Vorstellung vom Ahad gibt, und 30 Jahre von diesem Berg wieder runterkommen. Und es ist eben nicht so, was gesagt wird, eigentlich ist der Weg auf dem Gipfel zu Ende, sondern das Gegenteil ist der Fall. Eigentlich sagt man, diese 10 Jahre den Berg hoch, das ist nur der Einstieg. Dann fängt das Ganze erst an. Und das ist letztlich das, was wir hier beim Üben immer wieder lernen können. Wir machen hier natürlich Erfahrungen. Wir lernen hier bestimmte Techniken. Wir erleben bestimmte Zustände. Wir machen bestimmte Erfahrungen. Wenn wir versuchen, diese Erfahrungen einzufrieren und in unsere Schatzkammer zu bringen und da in Sicherheit zu bringen, dann wird das nicht funktionieren. Das Einzige, wie wir den Weg wirklich gehen können, ist, wenn wir die Erfahrungen, die wir hier gemacht haben, mit unserem normalen Leben nach dem Session, nach der formalen Übungszeit, in Kollision bringen und gucken, was passiert, wenn dieses Gemisch durcheinander gerät, vielleicht aufkocht, was dann wirklich passiert. Das, was wir hier formal üben, ist eine Grundlage und eine Hilfe, aber wie es wirklich mit unserer Befreiung steht, das merken wir eigentlich erst, wenn wir wieder in das ganz normale Leben zurückkehren und schauen, wie es uns damit geht. Und das ist eigentlich dann der Weg, um den wir uns kümmern müssen, unser Weg der Befreiung, unser ganz normales Leben. Vielen Dank.